11.08.24, Israel im Krieg, Tag 310. Wie war das nochmal mit der Staatsräson? Sind deutsche Medienhäuser bzw. die deutsche Berichterstattung davon ausgenommen? Wie kann es sein, dass nach über 10 Monaten Krieg und unzähligen Situationen, in denen aufgedeckt wurde, dass Terroristen ihre eigene Bevölkerung als Schutzschilde benutzen, aus Krankenhäusern und Schulen operieren und dann, wenn es zu einer israelischen Reaktion kommt, lügen und trügen und mit falschen Angaben, die sie als in Anführungsstrichen Gesundheitsbehörde oder in Anführungsstrichen Gaza offizielle Quellen oder in Anführungsstrichen offizielle palästinensische Quellen verbreiten, eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben, immer noch Medien darauf hereinfallen. Ist das Fahrlässigkeit? Ist das ein Zufall? Sind das Einzelfälle? Oder ist es Absicht? Oder ist es Absicht? Nach 10 Monaten sollten doch professionelle Medien, Leitmedien allen voran, verstanden haben, mit wem wir es im Gazastreifen zu tun haben. Verstehen sie es nicht oder verstehen sie es und spielen dennoch das Spiel der Hamas? Wie sonst lässt sich erklären, dass zentrale Medien gestern am Samstag nach dem Zwischenfall in dem Moschee- und Schulgelände Al-Tabain in Daraj Tufach im zentralen Gazastreifen die Angaben bzw. Zahlen bzw. Statistiken bzw. Lügenmärchen der Hamas es ist übernommen haben und genauso abgedruckt haben. Gestern hieß es noch 90 bis 100 tote Zivilisten, die von der IDF getroffen wurden. Daraufhin, wie jedes Mal nach derartigen Zwischenfällen, ein Riesenaufschrei überall auf der Welt. Nichts anderes kommt dem auch nur annähernd nahe. Nichts. Es spielt kaum eine Rolle, was mit Hindus in Baluchistan passiert. Es spielt in ganz Afrika keine Rolle, wer gegen wen und warum und wo und wieso. Es spielt auch keine Rolle, wenn irgendwo in verschiedenen Teilen der Türkei oder Syrien oder Jemen jeden Tag Menschen geschlachtet werden von der eigenen Terrorführung oder im Iran jeden Tag Frauen auf offener Straße misshandelt werden, wenn sie kein Kopftuch aufsetzen. Derselbe Wiederholungsterrorunterstützer, Wölfe im Schafspelz, wie ich sie immer gerne nenne, allen voran natürlich Josef Borrell, Francesca Albanese, aber leider auch teilweise deutsche Leitmedien, wie zum Beispiel die Tagesschau, helfen den Terroristen, indem sie ihre Zahlen, es ist genauso, veröffentlichen. Also eigentlich als eine Art Sprachrohr der Terroristen agieren. Doch dann veröffentlichte die IDF die Profile von 19 bekannten Terroristen. 19 bekannten Terroristen, die in diesem Schulkomplex getroffen wurden. Daraufhin hat die Hamas seine Angaben abgedatet zum gestrigen Tag und plötzlich reden sie von 40 Toten und das im Laufe des Tages in 3 verschiedenen Zwischenfällen. Plus bei dem Al-Tabain-Angriff wurden anscheinend gar keine Gunmen, wie sie es nennen, also Bewaffnete, also Terroristen getroffen. Keine, absolut keine. Das ist, was die Hamas öffentlich und offiziell verbreitet. Kein einziger Terrorist wurde dort getroffen. Alles unschuldige Menschen. Ja, da fragt man sich, ob die Hamas auf den Kopf gefallen sind, dass sie von diesen 19 nicht wenigstens 2 oder 4 oder 7 als Terroristen und den Rest wenigstens als Unschuldige, wenn sie alle als unschuldig, da sollte doch spätestens dann in deutschen Medienhäusern irgendwo der Groschen fallen und man sollte merken, die verarschen uns. Die verarschen uns. Doch genau das passiert eben nicht. Und es scheint nach 10 Monaten so, als könnte die Hamas auf ihre nützlichen, ja, Sprachrohre im Westen zählen können. Also wie viele unschuldige Tote gab es im Schulkomplex, die keine Schule ist derzeit und wo auch keine Schüler zur Schule gehen, sondern Terroristen den Raum für ihre Judenmörderoperation benutzen? Also, wie war das nochmal mit der Staatsräson? Kann mir da irgendeiner von euch bitte weiterhelfen? Und überhaupt, wenn wir kurz bei diesem Fall bleiben, weil eine der Followerinnen mir in den letzten Tagen geschrieben hat, dass eigentlich es kaum jemanden interessiert, meine operativen Updates, weil operative Updates angeblich weniger interessieren und nur diese Fälle interessieren, die in den Medien breit getreten werden, so möchte ich euch heute den Gefallen tun und diese Folge diesem einen Zwischenfall widmen, der wirklich sehr viel, ja, tief blicken lässt, wenn ihr so wollt, weil es nicht ein Einzelfall ist. Es wiederholt sich. Und wenn wir genau bei so einem Zwischenfall kurz das internationale humanitäre Gesetz uns angucken, Humanitarian Law, wie man mal so sagt, und es gibt nicht wenige deutsche Politiker, die immer wieder auch sagen, man solle sich doch bitte nach dem Völkerrecht, benehmen und danach agieren. Deshalb möchte ich euch jetzt auch auf Englisch kurz vorlesen, was das internationale Völkerrecht eigentlich zu so einer Situation wie in diesem Schulkomplex im zentralen Gazastreifen eigentlich für Vorgaben gibt. Under international humanitarian law, as well as the Rome Statute, as a general rule, civilian sites such as schools receive special protected status and therefore may not be targeted. However, such places lose their protected status and become legitimate targets under law when they are used for military operations, including weapon storage depots, firing rockets as command centers, or in embedding terrorist fighters, as Hamas repeatedly, systematically, and unlawfully does, while using their own civilians as human shields. Such actions by Hamas are, in and of themselves, gross violations of international humanitarian and customary law. Article 52, in Klammern 2, of the first protocol to the Geneva Convention of 1949 further adds that a target is considered to be a military one if it is used for military purposes, where objects which by their nature, location, purpose, or use make an effective contribution to military action and whose total partial destruction, capture, or neutralization is in the circumstances at the time offers a definite military advantage. In the case of the Al-Tabain school complex, based on Israeli intelligence, approximately 20 Hamas and Islamic Jihad militants, including senior commanders, were operating from the compound, using it to carry out terrorist attacks. According to the IDF, the complex served as an active Hamas and Islamic Jihad facility. In addition, IDF used precision weapons and followed the principles of proportionality and distinction as required under international humanitarian law. Israel was therefore entirely justified under the international humanitarian law to strike the complex, though it is regrettable if any civilians died during the operation. Ultimate responsibility, both legal and moral, for every innocent life lost lies at the feet of Hamas. Das wurde auf X, früher Twitter, sehr gut zusammengefasst von einem Menschen, der sich da gut auskennt in der Materie, namens Arsen Ostrowski. Dem könnt ihr gerne followen, es nochmal nachlesen. Ich denke, da sollte klar sein, dass eine Schule, die keine Schule gerade ist, sondern eine Kommandozentrale, die von Terroristen benutzt wird, um von dort Juden zu morden, dass dieser Ort ein legitimes Ziel ist für Angriff. Und falls sich an diesem Ort in näherer Umgebung, weil die Terroristen es so wollen, Zivilisten befinden, dann ist die Hamas dafür zuständig, verantwortlich und zur Rechenschaft zu ziehen, wenn Zivilisten mit in den Tod gezogen werden. Eine bittere Realität des Krieges. Krieg ist nie schön. Wir wollten diesen Krieg nicht, weder Israel noch die IDF. Hamas hat am 7. Oktober diesen Krieg begonnen und die israelische Armee tut alles, was es tun kann, um in diesen mit dieser menschenverachtenden Terrororganisation so schnell es geht, so gut es geht, so sauber es geht, wobei sauber ist natürlich auch relativ, in diesem Krieg so viele wie möglich Terroristen außer Gefecht zu setzen, während man natürlich darauf Acht gibt, dass nicht zu viel Kollateralschaden, nicht zu viele Zivilisten mit in den Tod gezogen werden. Auch hierzu gibt es auf X eine Person, die ich euch empfehlen möchte, und zwar John Spencer. Er ist der Chair of Urban Warfare Studies im War Institute mit ungefähr 200 oder fast 250.000 Followern. Und der Mann kennt sich mit Warfare, also mit Kriegsführung aus. Und er hat in den letzten Tagen mehrere richtige und wichtige Tweets aufgesetzt. Zwei davon möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Und ich denke, ihr gewinnt einen Eindruck. Und auch das passt natürlich zu diesem Zwischenfall in der angeblichen Schule. Based on my 3 research trips into Gaza since October 7, I agree 100% with the commission and stand by my findings that the IDF have implemented more measures to prevent civilian harm than any military in history. Und ein weiterer Tweet sagt, I have never seen a battle or war where casualty numbers can be known immediately after the strike, not in hours, not in minutes. Also, never seen a war where mainstream media will immediately run numbers from local sources, aka Hamas, while saying they can't verify the military statements. Despite the repeated examples of local sources, in Klammern Hamas, providing wild numbers, in Klammern wieder Fall des Al-Ahli-Krankenhauses, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, kurz nach Beginn des Krieges, or claiming no combatants were killed, in Klammern hostage rescue. In an age where mainstream media is struggling for credibility and survival, you would think they would not repeatedly keep doing this in pursuit of sensationalism. Sensationalismus. Und das hat John Spencer als Reaktion geschrieben auf den CNN Tweet, wohl oder den Bericht von CNN, einer der größten internationalen Sender, wo CNN gestern veröffentlicht hat, more than 90 Palestinians killed in Israeli strike on school and mosque, sheltering displaced people, Gaza officials say. CNN sagt, Gaza officials say. Wie klingt das für euch? Was meint denn CNN mit Gaza Officials say? Wer sind diese Offiziellen in Gaza? Das klingt schon fast nach einer, ja, irgendeiner legitimen Quelle. Das klingt fast schon nach Opposition. Das ist unglaublich, wie internationale Leitmedien im Endeffekt Terroristen in die Hände spielen und als eine Art Sprachrohr für sie agieren. Ich bin Mitglied in einer Gruppe von Influencern, wenn ihr so wollt, die sich über WhatsApp, über alle möglichen Themen zum Nahost-Konflikt, allgemein auch Israel insgesamt, aber auch Antisemitismus und der Straße Deutschlands beratschlagt. Es sind Menschen aus Politik, Justiz, Medien und so weiter, Und auch dort gibt es jeden Tag natürlich Kommentare, die mal ins Positive, aber auch mal ins Negative tendieren, wo ich gerne mitlese und wirklich verstehe, wie kompliziert es doch ist, die Realität im Nahen Osten aus der Ferne, aus Deutschland wirklich zu verstehen. Eine gewisse Voreingenommenheit im Endeffekt herrscht bei jedem, der sich zu diesem Konflikt äußert, ob er Team 1 angehört, Team 2 angehört oder eventuell auf der Zuschauertribüne sitzt und irgendwie mit dem Sprung entweder Richtung Team 1 oder Team 2 sich bewegt. Eine der Kommentare, die eher positiv mir aufgefallen sind, lese ich euch kurz vor, ist der folgende. In Bezug auf den antisemitischen Hass auf unseren Straßen sollte man auf die besondere Verantwortung und Rolle der deutschen Berichterstattung hinweisen. Wie schon immer, wieder angemerkt, zeichnet sich diese leider auch im Öffentlich-Rechtlichen dadurch aus, dass Meldungen der Hamas, in Klammern, also einer Terrororganisation, Klammer zu, unreflektiert übernommen werden und bei gegensätzlichen Aussagen eine unangebrachte Äquivalenz in Bezug auf die Glaubwürdigkeit zwischen der Sicht von Terroristen und der Sicht einer westlichen Demokratie und Rechtsstaat hergestellt wird. Teilweise wird dann auch noch, in Klammern, wie in der heutigen Tagesschau, Klammer zu, die Version der Terroristen als Schlagzeile angezeigt, derweil die israelische Sicht dann nur verbal übermittelt wird. Darüber hinaus werden dann auch weiterhin irreführende und verzerrende Zusammenhänge berichtet. So wurde im Heute-Journal in den letzten Tagen stets sinngemäß die Berichterstattung wie folgt eröffnet. Während die Diplomaten auf allen Seiten auf Hochtouren versuchen, einen Waffenstillstand zu verhandeln, greift Israel weiterhin Ziele im Gazastreifen an. Nicht nur, dass dadurch suggeriert wird, dass Israel alleinig einen Waffenstillstand verhindert bzw. die Bemühungen für einen solchen mutwillig sabotiert, wird dabei auch völlig unterschlagen, dass die andere Seite natürlich auch permanent und fortgesetzt israelische Ziele angreift und attackiert. Also wie war das nochmal mit der Staatsräson und ob deutsche Medienhäuser bzw. die deutsche Berichterstattung eventuell davon ausgenommen sind? Eine Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Frage von mir, Arye Sharrous-Shalikar. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da kurz auf Gmail antworten könntet. Für diejenigen von euch, die neu zugeschaltet haben und meine Mail noch nicht kennen, meine Mail ist Arye Sharrous-Shalikar, Vorname, Nachname in einem Wort, alles klein, Arye, Arye, Sharrous-Shalikar, Sharrous-Shalikar, @gmail.com. Eure Meinung, ob deutsche Medien von der Staatsräson ausgenommen sind oder man daran etwas ändern sollte, falls das überhaupt auf irgendeine Weise gehen würde. Das zweite Kommentar, von dem ich, den ich euch gerne vorlesen möchte, tendiert eher in die negative Richtung und das, wie gesagt, in einer WhatsApp-Gruppe, die Israel solidarisch ist, anscheinend. Und der Herr schreibt, ich lese hier eigentlich nur mit. Aber das hier von vielen praktisch alles, was die amtierende israelische Regierung tut oder unterlässt, kritiklos befürwortet wird, gibt mir doch zu denken, gerade weil ich vorbehaltlos das Existenzrecht Israels, seinen Charakter als jüdischer Staat und sein Recht auf Selbstverteidigung unterstütze, inklusive der Merkel-Formulierung vom Existenzrecht Israels als Teil der deutschen Staatsräson, bin ich auch der Auffassung, dass sich daraus für echte Freunde Israels auch die Pflicht ergibt, mal deutlich zu sagen, welches Regierungshandeln meiner Auffassung nach nicht im Interesse der langfristigen Sicherung des Existenzrechts Israels ist. Ausgerechnet die Norweger, die sich wie kaum ein anderes Land seit Jahrzehnten für den in Oslo begonnenen Friedensprozess eingesetzt haben, zu sanktionieren, das geht einfach nicht. Ich akzeptiere es auch nicht als Signal für eine endgültige Absage an den damals begonnenen Friedensprozess und die Zwei-Staaten-Lösung, für die mir noch niemand eine bessere Alternative präsentiert hat. Auf allen Seiten gibt es immer moderate Kompromiss- und Dialogfähige und radikale und Kompromiss- und Dialogunfähige. Aufgabe der echten Freunde Israels in Europa, den USA und der demokratischen Welt muss sein, die Friedenswilligen und Friedensfähigen auf allen Seiten zusammenzubringen, damit sie akzeptabel Lösungen für alle Menschen in der Region erarbeiten. An sich hat der Herr natürlich recht, ja? An sich, theoretisch hat der Mann recht, weil tatsächlich es keine wirklichen besseren Alternativen für eine Zwei-Staaten-Idee gibt und tatsächlich müsste man alles daran setzen, dass die verschiedenen Seiten an den Tisch kommen und Lösungen finden und tatsächlich sollte man auch, wenn in Israel es Politiker gibt oder andere Gestalten, die im Endeffekt mehr schaden dem Staat und seiner Sicherheit aus der Sicht dieser Menschen, der Freunde Israel zufügen, sollte man das auch beim Namen nennen dürfen. Insofern eigentlich alles richtig, eigentlich, theoretisch. Doch wenn wir uns die Situation im Nahen Osten praktisch anschauen und nicht theoretisch, wir sind hier nicht an der Uni, wir lesen hier keine Uni-Bücher, wir müssen hier keine Leistungsarbeit, eine BA-Arbeit oder irgendwas abgeben, wo man wieder sagt, die Seite und jene Seite und beide Seiten und alle gleich, sondern im Endeffekt muss man die Realität, die praktische Realität anerkennen, so wie sie ist, so gern wir alle irgendwie auch fantasieren würden und so gern wir auch alles irgendwie theoretisch ins Praktische übersetzen würden, so ist die Realität on the ground eine andere. Der liebe Herr aus dem entfernten Deutschland sagt tatsächlich, es gibt auf allen Seiten Friedenswillige. Wer sind denn bitte die Friedenswilligen im Gazastreifen? Wer sind denn bitte die Friedenswilligen in Ramallah? Wer sind sie? Wie heißen die Organisationen in der palästinensischen Szene, die sich für Frieden einsetzen? Ob in Gaza, in Ramallah, in Jenin, in Nablus, wisst ihr was? In Berlin oder in New York. Das Einzige, was ich höre, ist Judenmord, Antisemitismus, from the river to the sea, Palestine will be free. Ich höre keine Friedenstauben. Ich sehe keine Friedensinitiativen. Dasselbe auch für den Libanon und für den Irak, für Syrien, für den Jemen. Für die um uns herum, die uns angreifen, es gibt leider keine Friedenswilligen, keine Kompromissfähigen und auch keine Dialogfähigen. Wisst ihr warum? Weil sie uns auslöschen wollen. Und das sagen sie. Sie sagen es laut und deutlich. Wisst ihr, wo es Friedenswillige gibt, Dialogfähige gibt, Kompromissfähige gibt? An einem Ort im Nahen Osten gibt es sie, im Iran. Im Iran, die Opposition im Iran und der Exil-Iraner überall auf der Welt, die sind kompromiss- und dialogfähig. Doch genau sie werden nicht unterstützt von weiten Teilen der westlichen Gesellschaft, der westlichen Politik. Man spielt weiterhin eine Art Tango-Spiel mit dem Mullah-Regime, dem Übel, dem Kern der Schlange, dem Kopf der Schlange in dieser jetzigen Situation. Und hier merkt man, wie heuchlerisch eigentlich man den Nahen Osten betrachtet. Weil genau da, wo es keine Alternativen gibt, keine Friedenstauben, da tut man so, als gäbe es angeblich irgendwo Friedenstauben, die man nur unterstützen müsste. Und da, wo es Friedenstauben gibt, da, wo es westliche Akteure gibt, by the way, auch unter den Kurden natürlich im Nahen Osten, denen sticht man in den Rücken. Das ist im Fall der Kurden so, das ist im Fall der iranischen Opposition so. Also bitte, bitte, ihr lieben Israel-solidarischen Israel-Kritiker, verschont mich mit eurer Theorie. verschönt mich mit eurem theoretischen Gutmenschentum, weil sie ist weit weg von der Realität im Nahen Osten. Wenn wir kurz auch von WhatsApp ins Social Media gehen, dort habe ich vor kurzem, und zwar am Freitag, ein 9-sekündiges Video veröffentlicht, das mir zugespielt wurde. Und das habe ich auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook gebracht. Im Video sieht man den Massenmörder Sinwar, Yahya Sinwar, der natürlich für den Massenmord des 7. Oktober zuständig war und nach wie vor als Hamas-Chef nicht bereit ist, 115 Geiseln rauszulassen und nicht bereit ist, sich zu ergeben. Und es spielt für ihn absolut keine Rolle, wie viele Menschen jetzt einen persönlichen Preis dafür bezahlen, solange er im Tunnel sich versteckt halten kann und die Zeit überwindet. Im Video sieht man ihn in Gestalt einer Ratte, die etwas isst, an etwas knabbert, und am Ende, nach circa 8-9 Sekunden, hört man auf Arabisch und sieht einen Text auf Englisch und mit der folgenden Message: Sinwar, wir kommen. Darauf gab es hunderte empörte Kommentare, teilweise auch von privaten Leuten, denen Israel angeblich am Herzen liegt, die mir jedoch weder vorher geschrieben haben, noch meinen Podcast hören. Und die haben mir dann geschrieben, man dürfe Menschen nicht entmenschlichen. Das haben doch die Nazis auch gemacht und ich solle es sofort wieder löschen. Hab ich aber nicht. Vielleicht gehen hier unsere Meinungen auseinander. Auch viele hier in Team 1, eventuell seid ihr hier in diesem Fall nicht meiner Meinung. Ist auch in Ordnung so. Man muss sich tolerieren und respektieren. Man kann zu bestimmten Dingen eine andere Meinung haben. Ich habe versucht, denjenigen, die mir geschrieben haben und angeblich so an Israel und Juden interessiert sind, sich aber bis jetzt noch nicht einmal bei mir gemeldet haben in den letzten 10 Monaten, aber jetzt plötzlich sich dazu bewegt haben, mir zu schreiben wegen diesem Video, den habe ich erklärt, Nazis damals haben Juden, Sinti, irgendwelche Feinde als Tiere abgebildet, aber ihre Feinde waren keine Massenmörder. Ihre Feinde waren eben nicht diejenigen, die den 7. Oktober in diesem Fall tausende Menschenleben zu verantworten haben, sondern genau im Gegenteil. Die Nazis haben unschuldige, wehrlose Menschen als Tiere bezeichnet und abgebildet. Was ich gemacht habe in diesem Video ist, einen Massenmörder, der tatsächlich in einem Tunnel kriecht, der tatsächlich sich in einem Tunnel aufhält, den habe ich so abgebildet, wie er nun mal da unterwegs ist. Und die Message, dass wir kommen, die stimmt. Denn wir kommen wirklich. In dem Sinne bin ich der Meinung, dass das legitim ist. Wie gesagt, wir können da anderer Meinung sein. Was mir aber bei diesem Zwischenfall aufgefallen ist, ist, dass es so viele Menschen gibt, wirklich enorm viele Menschen gibt, die diesen Konflikt im Nahen Osten aus einer Linse der Vergangenheit betrachten. Wie sonst kann man erklären, dass hunderte Menschen bei diesem Video sofort mit Nazis und Hitler und damals kommen? Wie sonst? Wieso kann man eine jetzige Situation nicht als jetzig betrachten, ohne auf die deutsche Vergangenheit zurückzublicken? Vielleicht können wir das nicht. Vielleicht können viele Deutsche das nicht. Den Juden und Israel ins Gesicht schauen, darüber reden, sich dafür entweder einsetzen im positiven Sinne oder dagegen vorgehen im negativen Sinne, wegen der eigenen deutschen Vergangenheit. Vielleicht geht es einfach nicht. Vielleicht geht es nicht. Auch das eine Sache, wo ich dranbleiben werde, weil auch ich natürlich beobachte bei Tweets, bei Facebook, bei Instagram, Kommentare, Mails, Messages, alles, was ich bekomme, jeden Tag. Ich sammle Informationen, um auch euch, um mein Geburtsort Deutschland, damit auch die Schweiz und Österreich, ein Stück weit anders, aber auch besser verstehen zu können. Mit Blick in die kommende Woche zwei Ankündigungen. Am Donnerstag, den 15.8., steht der nächste Geiselabkommen-Verhandlungsgipfel an. Ich versuche optimistisch an die Sache zu gehen, habe nur keine Lust, wieder enttäuscht zu werden und halt meine Vorfreude auf Erfolg on hold. Und am Dienstag, kommenden Dienstag, in zwei Tagen, den 13.8., steht mein 47. Geburtstag an. Wer mir eine Freude machen möchte, kann entweder einer Person im näheren Umfeld meinen Podcast empfehlen, weil ich würde schon gerne 50.000 Zuhörerinnen und Zuhörer haben und nicht nur um die 40.000. Also es liegt an euch, mir zum Geburtstag am 13.8. diesen Wunsch zu erfüllen, dass zumindest am 13.8. am kommenden Dienstag ich stabile 50.000 Zuhörerinnen und Zuhörer haben werde. Oder wenn ihr meinen Podcast nicht empfehlen möchtet oder ihn schon an alle um euch herum empfohlen hat, könnt ihr auch gerne eines meiner Bücher auf amazon.de oder im Buchhandel erwerben und lesen. Oder wisst ihr was? Beides. Für die Musketiere unter euch. Für die ganz Stabilen unter euch. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.